Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Grüßt euch zum Update-Podcast. Heute schauen wir uns mal genauer an, was Latex-Einmalhandschuhe gegen das Coronavirus eigentlich bringen. Sehen wir ja zumindest immer häufiger beim Einkaufen. Menschen, die solche Handschuhe tragen, nicht nur das Personal, sondern auch Kunden. Wulf Schneider, Professor für Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Regensburg, hat einen dringlichen Appell heute in diesem Podcast. Er sagt nämlich, solche Handschuhe bitte nur denen überlassen, die sie jetzt wirklich brauchen.
Wir brauchen keine Handschuhe, die jetzt im Gesundheitswesen dringend benötigt werden für ihren Einkauf.
Außerdem sprechen wir über Geld für Studierende, kein BAföG, sondern Hartz IV. Ja, soll jetzt möglich sein, das zu bekommen, wenn der Nebenjob wegfällt. Und heute geht's los. Das jüdische Pessachfest startet. In Zeiten von Corona eine besondere Herausforderung, weil zusammen feiern mit der Familie oder den Freunden und den Traditionen, das geht natürlich nicht so einfach.
Das ist halt auch schon traurig, dass die Familie jetzt eben nicht zusammenkommen kann, weil gerade wegen Social Distancing das eben zum Beispiel nicht mit den Großeltern feiern kann. Vor allem, wenn jetzt Familien weiter weg leben und man da auch sowieso nicht zusammenkommen kann und reisen.
Wie da genau improvisiert wird, erzählt uns die Jüdin Ina Holleff. Das und mehr für euch jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist natürlich ein Problem. Corona-Krise da, Job weg. Vielen Studenten geht es momentan so, weil der Nebenjob wegfällt. Restaurants, Museen, Bars sind zu und da kommt jetzt auch nichts rein. BAföG, ja, da kommt man entweder nicht dran oder es reicht nun mal nicht aus. Das Bildungsministerium hat jetzt klargemacht, dass Studierende auch Anspruch haben auf Hartz IV. Wie sie da rankommen, sprechen wir darüber mit Philipp Banse, Journalist, Podcaster aus dem Deutschlandfunk-Team. Philipp, wie können betroffene Studierende an Hartz IV kommen?
Also, wer voll studiert, keinen Anspruch auf BAföG hat, jetzt seinen Nebenjob verliert oder verloren hat und deswegen seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, kann zum Jobcenter gehen und sagen, ich hätte gern Hartz IV. Und zwar nach der Härtefallregelung in § 27 Absatz 3 des Sozialgesetzbuchs 2a. Ob das aber genehmigt wird, das liegt im Ermessen des Sachbearbeiters, der Sachbearbeiterin im Jobcenter. Und wenn das Geld genehmigt wird, ist es ein Darlehen. Studierende müssen das Geld also nach der Krise in Raten wieder zurückzahlen.
Aha, also Hartz IV nur als Darlehen ist doch ganz schön knausrig, oder nicht?
Auf jeden Fall, denn die Begründung ist aber die, dass Studierende eigentlich kein Recht auf Hartz IV haben, weil sie ja Vollzeit studieren und dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Um als Studierende Hartz IV zu bekommen, muss man sich also entweder beurlauben lassen, dann darf man aber auch nicht mehr studieren, oder man muss einen Antrag auf diese Härtefallregelung in § 27 Absatz 3 des Sozialgesetzbuchs 2a stellen. Eben das, was das Arbeitsministerium jetzt nochmal klargestellt hat.
Für wie viele Studierende spielt diese Härtefallregel überhaupt eine Rolle?
Vor der Krise wahrscheinlich nur für ganz wenige. In der Regel Menschen mit Behinderung oder anderen Einschränkungen. Aber jetzt in der Krise kommt diese Ausnahmeregelung natürlich für sehr viele in Frage. Das Deutsche Studentenwerk hat 2016 Studierende gefragt, jobbst du neben dem Studium? Und wenn ja, wie wichtig ist dieser Job? Antwort: 68%, also über zwei Drittel aller Studierenden haben damals gejobbt. Das dürfte heute nicht viel anders sein. Und von denen, die jobben, sagen 43%, also knapp die Hälfte, ich muss jobben, um über die Runden zu kommen. Und das waren damals über 1 Million Männer, Frauen, Studierende. Wie viel von denen jetzt ihren Job verloren haben, ist unklar. Aber das dürften schon einige sein.
Und fallen die denn durch die sonstigen Raster durch? Also bekommen die dann auch theoretisch kein Kurzarbeitergeld oder Zuschüsse für Solo-Selbstständige, die es ja jetzt in der Corona-Zeit gibt?
Genau, also das kommt für Studierende in der Regel nicht in Frage. Im Detail ist das recht komplex und hängt vor allem von der wöchentlichen Arbeitszeit ab. Aber man kann etwas vereinfachend sagen, wer Vollzeit studiert, bekommt weder Kurzarbeitergeld noch Zuschüsse für Solo-Selbstständige.
Also kein Kurzarbeitergeld und dann auch keine Zuschüsse. Hartz IV, die Möglichkeit, aber selbst das ist Härtefallregel und muss man dann auch noch zurückzahlen. Das muss doch ordentlich Kritik geben, oder?
Das gibt's auch. Also der Generalsekretär vom Deutschen Studentenwerk, Achim Meyer auf der Heide, der sagte mir eben am Telefon, die Bundesregierung müsse jetzt drei Sachen ändern. Erstens, es dürfe nicht mehr im Ermessen des Jobcenters liegen, ob Studierende, die wegen Corona jetzt in Existenznot geraten, Hartz IV bekommen oder nicht. Die Bundesregierung muss das im Gesetz klarstellen. Existenznot bei Studierenden wegen Corona gibt Hartz IV. Zweitens seine Forderung, das Geld dürfe eben kein Darlehen mehr sein, sondern müsse ein Zuschuss sein, der eben auch nicht zurückgezahlt wird. Und drittens, dafür muss es einen Bund-Länder-Sozialfonds geben. Der muss eingerichtet werden, sagt das Studentenwerk, damit das nicht über Hartz IV laufen muss.
Harte Zeiten. Jobbende Studierende fallen also durchs Raster der Corona-Hilfen. Jetzt sollen sie laut Bildungsministerium Anspruch auf Arbeitslosengeld II bekommen. Sprich, haben sie Aussicht auf Hartz IV? Ja, aber das wiederum nur als Darlehen muss also auch wieder zurückgezahlt werden. Die Einzelheiten dazu hatte Philipp Banse. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist einer der Aufreger des Tages heute. Die Bundesregierung hat nämlich beschlossen, nächste Woche 50 Kinder nach Deutschland zu holen aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland. Die EU-Staaten, das haben wir mitbekommen, die haben lange rumgeeiert, wer die unbegleiteten und vor allem kranken Kinder aus den Lagern aufnehmen soll. Und jetzt sind es gerade mal 50, die Deutschland aufnehmen will. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten dazu. Warum nur 50? Da sitzen doch mehrere Tausend.
Ja, absolut. Also das stimmt natürlich und das kritisieren auch viele. Pro Asyl zum Beispiel spricht von einem, Zitat, Alibi-Handeln der Bundesregierung. Die Regierung selbst aber hat erklärt, die Aufnahme der 50 Kinder jetzt sei auch nur ein erster Schritt. Also der Sprecher von Innenminister Horst Seehofer sagt, mehr als 50 Kinder sind aktuell nicht drin, aber nicht, weil wir in Deutschland nicht mehr unterbringen könnten, sondern weil das Auswahlverfahren der Kinder sehr, sehr komplex sei. Das ist erst bei wenigen Minderjährigen abgeschlossen. Bei jedem Kind muss etwa die Identität ganz genau geklärt werden. Dann gibt es außerdem umfangreiche Gesundheitstests. Jedes Kind wird zum Beispiel auf Covid-19 getestet. Hinzu kommt, dass an dem Verfahren ganz, ganz viele Stellen beteiligt sind. Die EU-Kommission, mehrere internationale Organisationen und die griechischen Behörden. Es ist also kompliziert und das verzögert das Ganze.
Ja, nur darf man das nochmal irgendwie klarkriegen, bedeutet, mit den 50 Flüchtlingskindern ist die Aufnahme noch nicht abgeschlossen, sondern es geht weiter.
Genau, also es geht auf jeden Fall weiter. Das ist jetzt wirklich nur die erste Gruppe. Insgesamt will die Regierung nach ihren Angaben von heute in den nächsten Wochen noch 300 bis 500 Flüchtlingskinder aus den griechischen Lagern aufnehmen. Es geht da um besonders Schutzbedürftige, also Minderjährige, die krank sind, unbegleitet oder einfach sehr, sehr jung, also jünger als 14 Jahre.
Und wenn sie hier angekommen sind, was passiert dann mit diesen Kindern?
Sie kommen erstmal zwei Wochen in Corona-Quarantäne und zwar in Niedersachsen und danach werden sie dann auf die Bundesländer aufgeteilt. Wohin genau, das scheint noch nicht klar zu sein. Es sind auf jeden Fall mehrere Länder auch zur Aufnahme bereit. Zum Beispiel die Regierung in Berlin, die hat heute nochmal gesagt, dass sie sich das gut vorstellen kann.
Lass nochmal drauf schauen, wie das andere EU-Länder jetzt lösen. Wir hatten ja schon mitbekommen, dass der luxemburgische Außenminister Asselborn gesagt hat, kommt, wir fangen an, Signalwirkung. Luxemburg nimmt aktuell auch Flüchtlingskinder auf, ja?
Genau, also Luxemburg ist im Moment aber auch das einzige Land in der EU neben Deutschland. Dahin sollen dann jetzt nächste Woche 12 unbegleitete Minderjährige kommen. Ursprünglich hatten sich ja Anfang letzten Monats mehrere EU-Länder bereit erklärt, Flüchtlingskinder aus Griechenland aufzunehmen. Insgesamt war von 1600 die Rede. Dann aber kam die Corona-Krise mit voller Wucht und deswegen stoppt jetzt die Aufnahme. Die anderen Staaten wollen erstmal warten, bis sie die Corona-Krise in den Griff bekommen haben, bis die Zahl der Corona-Infizierten bei ihnen zurückgeht. Also eigentlich haben auch Länder wie Frankreich oder Portugal zugesagt, mitzuziehen. Pro Asyl fordert aber jetzt gerade in der Corona-Krise, müssen die Lager auf den griechischen Inseln schnell und zwar komplett geräumt werden.
Vermutlich, damit sich da das Virus auch nicht weiter unkontrolliert ausbreiten kann, oder?
Ja, ganz genau. Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günther Burkhardt, sagt, es sei völlig abwegig, die Seuche überall einzudämmen und dann wissentlich deren Ausbreitung an anderen Orten in der EU zuzulassen. Er schlägt vor, die Geflüchteten erstmal in Hotels in Griechenland unterzubringen, die ja wegen der Corona-Pandemie eh leer stehen würden. Und anschließend sollten die Menschen dann für die Asylverfahren in andere EU-Staaten gebracht werden. Nur mal so, um Zahlen zu nennen, aktuell halten sich etwa 40.000 Geflüchtete auf den griechischen Ägäisinseln auf. Und auch Diakoniepräsident Ulrich Lilie warnt, ein Ausbruch von Covid-19 in den Lagern auf den griechischen Inseln ohne medizinische Versorgung wäre eine humanitäre Katastrophe. So ein bisschen, wie das sein könnte, haben wir ja schon auf dem griechischen Festland gesehen. Da gibt es ja in zwei Lagern schon Covid-19-Fälle und die stehen jetzt komplett unter Quarantäne. Man muss dazu aber sagen, diese Lager, die sind deutlich kleiner als die auf den griechischen Inseln. Ein Ausbruch da würde also deutlich mehr Menschen treffen.
Das ist weiter eine schwierige Situation. Auf jeden Fall halten wir fest, in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Die Bundesregierung, sie hat heute beschlossen, 50 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Nächste Woche sollen die nach Deutschland kommen. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ab heute Abend wird gefeiert, egal ob Krise oder nicht. Das jüdische Pessachfest findet statt am ersten Vollmond im Frühling. Dieses Fest erinnert an den Auszug Israels aus der ägyptischen Sklaverei. Ja, und normalerweise feiern viele Juden das Fest mit der Familie oder sie feiern es in den Synagogen. Das geht natürlich jetzt nicht aufgrund der Corona-Krise. Alles neu sprechen wir drüber mit Ina Holev. Sie ist 25 Jahre alt, Jüdin, und sie schreibt als Journalistin über das jüdische Leben. Wie feierst du heute Abend?
Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich geplant hatte, auch mit Freundinnen ein Seder zu machen. Also wir wollten irgendwie verschiedene Sachen kochen und was am Seder eben auch ein Teil ist, dass man die Haggadah liest. Das ist so ein Leitfaden, wie überhaupt der Abend ablaufen soll. Es ist auch die Erzählung des Auszugs von Jüdinnen und Juden aus Ägypten damals. Und da gibt es eben verschiedene Bräuche, Rituale, die man durchführt. Und eigentlich war eben geplant, das zusammen zu machen, sich zu treffen. Dieses Jahr ist es anders. Wir werden das dieses Jahr einfach über online machen, irgendwie dabei videotelefonieren und das irgendwie jeder für sich so ein bisschen improvisieren und gucken, wie man so das Beste draus macht.
Das ist aber okay, so traditionell das online zu machen?
Wenn man wirklich streng religiös ist, natürlich auf keinen Fall, weil man an Feiertagen keine Elektronik benutzt. Also es ist zum Beispiel auch am Schabbat so, dass man dann wirklich, also dem Feiertag am Ende der Woche sozusagen, dass man keine Elektronik benutzt. Bei mir ist es so, dass ich mich eher irgendwie im liberalen und reformierten Spektrum verorte. Das heißt, für mich ist das auch okay. Ich werde mir auch diese Haggadah irgendwie als E-Book runterladen, aber das muss halt jeder für sich entscheiden, wie man das handhabt. Für mich ist es kein Problem. Andere nehmen das dann wesentlich strenger.
Ja, und sag mal, die ganzen Rituale, die du uns jetzt genannt hast, kann man die so auf die Ferne dann doch auch gemeinschaftlich machen? Geht das? Glaubst du, das klappt?
Ja, für mich ist das auf jeden Fall eine Challenge, weil ich mich irgendwie das noch nie selber gemacht habe. Ich habe mich dann immer auf andere verlassen, irgendwie in der Gemeinde oder bei Freunden, Familie, so bestimmte Sachen zu kochen oder vorzubereiten. Und jetzt sozusagen stehe ich davor, das alles selber zu machen und irgendwie selbst Rezepte nachzugucken und zu schauen. Man hat eigentlich oft so eine Platte und dass ich mir das irgendwie selbst zusammenstelle mit den Gegenständen. Und ja, irgendwie finde ich es auch, also so traurig das jetzt ist und so schwierig die Situation gerade ist, irgendwie auch eine interessante Challenge, das mal selbst zu machen und irgendwie sich selbst zu überlegen, wie man es macht.
Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, vor allem für, sagen wir mal, eine ältere Generation, die jetzt online auch nicht so wahnsinnig fit ist, die das jetzt natürlich auch so auf Distanz irgendwie erlebt. Klar kannst du telefonieren, dann siehst du dich halt auch, aber irgendwie nicht. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, ne?
Ja, genau. Das ist halt auch schon traurig, dass die Familie jetzt eben nicht zusammenkommen kann, weil gerade wegen Social Distancing, dass man das eben zum Beispiel nicht mit den Großeltern feiern kann, vor allem wenn jetzt irgendwie Familien weiter weg leben und man da auch nicht sowieso nicht zusammenkommen kann und reisen. Und überhaupt ist es vielleicht auch schwierig, erstmal an die Sachen zu kommen, weil oft werden diese Matzot auch über die Gemeinden verteilt oder man kann sie im Internet bestellen. Oder man geht in größeren Städten, gibt es dann koschere Supermärkte. Und das ist so ein bisschen schwierig. Deswegen hat sich das auch so organisiert, dass es wie diese Einkaufshilfen zur Corona-Krise für ältere Leute gab, auch spezielle Einkaufshilfen zu Pessach gab, dass irgendwie alle auch so mit den Standardsachen versorgt wurden, wie koscherem Wein oder Matzen.
Heute Abend beginnt das jüdische Pessachfest für viele leider ohne die Familie oder eben ohne den Besuch in der Synagoge. Ina Holev hat uns erklärt, wie sie es macht. Sie löst dieses Jahr alles digital.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einmalhandschuhe aus Latex, die sieht man jetzt gerade immer öfter im Supermarkt oder in der Drogerie. Viele von uns ziehen die an und wollen sich damit schützen, wollen nicht in Kontakt kommen mit dem Coronavirus. Wir wollten wissen, ist das eine gute Idee? Bringt das wirklich was? Und haben mit Wulf Schneider telefoniert. Er ist Professor für Krankenhaushygiene und arbeitet am Universitätsklinikum Regensburg. Und er sagt, bloß nicht die Handschuhe den Menschen jetzt wegnehmen, die sie dringend brauchen.
Aus Angst vor Coronavirus jetzt einen Einkauf mit Handschuhen durchzuziehen, kann ich nur dringend abraten, was ich nämlich permanent auch selber beobachte bei Leuten, die das machen. Die fassen sich ins Gesicht, die fassen dann ihr Portemonnaie an. Also das heißt, die Schutzfunktion eigentlich, weshalb man einen Handschuh antragen will, nach der Mutter, ich fasse nichts direkt an, verkehrt sich sofort ins Gegenteil, weil man alles, was man mit Handschuhen ja angefasst hat, und wenn die Handschuhe tatsächlich irgendeine Fläche vorher berührt haben, was weiß ich, den Griff vom Einkaufswagen, dann hat man es an allen seinen Einkäufen, dann hat man es am Portemonnaie. Und dann zieht man die Handschuhe so aus, nicht wie der Profi. Und dann hat man sich auch noch die Hände kontaminiert beim Ausziehen der Handschuhe. Also wenn Sie zu Hause sind und die Hände waschen, nachdem Sie die Einkäufe abgestellt haben, ist das alles gut. Sie brauchen keine Handschuhe, die jetzt im Gesundheitswesen dringend benötigt werden für Ihren Einkauf.
Sagt Wulf Schneider, Professor für Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Regensburg. Also Finger weg von Einweghandschuhen, wenn man sie nicht beruflich braucht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Den Haag, da sitzt nicht nur der Internationale Strafgerichtshof, da sitzt auch die OPCW. Die Abkürzung steht für Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Und die haben sich einen Giftgasangriff im März 2017 in Syrien näher angeschaut. Damals auf die Stadt Al-Latamina, die von den Rebellen kontrolliert wurde. Und man hat hinreichende Beweise gefunden, dass die syrische Luftwaffe damals bei diesem Angriff Chlorgas sowie Sarin als Waffe eingesetzt hat. So, jetzt kennt man den Täter. Aber wie geht's da weiter? Darüber habe ich heute mit Christine Hellberg gesprochen. Sie ist Journalistin und Syrien-Expertin. Und ich wollte von ihr wissen, wie überraschend die Nachricht für sie heute war.
Es ist nicht wirklich überraschend, aber es ist wichtig, weil da so viele Details drinstehen. Zum Beispiel um wie viel Uhr welches Flugzeug der Luftwaffe dort geflogen ist, zu welcher Division der syrischen Luftwaffe das gehört und welche Art von Munition abgeworfen wurde. Das sind also wirklich Details, die ja dann auch Rückschlüsse zulassen, wer sowas in Auftrag gegeben hat. Und das ist das Wichtige an dem heutigen Bericht.
Wie ist man da genau vorgegangen jetzt?
Man hat Angriffe untersucht, zu denen es sehr viele Informationen gab. Das sind einerseits Interviews mit Menschen, die damals vor Ort waren, also in Latamne. Das sind aber auch Proben, die damals entnommen wurden und ausgewertet wurden. Dann gibt es natürlich die Symptome der Patienten damals aus den Krankenhäusern, Mediziner, die interviewt wurden. Es gibt Satellitenfotos und es gibt natürlich jede Menge Experten, die das dann ausgewertet haben. Und das ist das, worauf sich die OPCW da jetzt heute gestützt hat.
Wenn man diese Daten doch schon hatte und das, wenn man zurückschaut, jetzt 3 Jahre gedauert hat, um das alles so lange auszuwerten. Warum zieht sich das?
Dazu muss man ein bisschen die Vorgeschichte kennen. Die OPCW wurde ja mal gegründet 1997, damit Chemiewaffen in dieser Welt nicht mehr hergestellt werden, nicht mehr verbreitet werden und nicht mehr eingesetzt werden. Aber die OPCW darf eigentlich nicht sagen, wer diese Chemiewaffen einsetzt. Und im Syrienkrieg wurde es dann irgendwann sehr wichtig, auch zu benennen, wer die Täter sind, weil nämlich Chemiewaffen in diesem Krieg eine ganz pauschale und häufig eingesetzte Waffe geworden sind. Und deswegen wurde schon im Jahr 2015 ein Mechanismus gegründet, der Joint Investigative Mechanism, so hieß es damals, JIM, zwischen der OPCW und den Vereinten Nationen, den UN. Und die haben 7 Berichte verfasst und dort durften sie eben auch schon sagen, wer denn diese Chemiewaffen eingesetzt hat. Damals wurde zum Beispiel der große Sarin-Angriff vom April 2017 untersucht in Khan Sheikhoun mit mehr als 80 Toten. Und in dem Abschlussbericht stand eben damals auch ganz klar, dass die syrische Armee Munition abgeworfen hatte, in der Sarin enthalten war. Und dieser JIM-Bericht hat dann natürlich das syrische Regime sehr verärgert und Russland, weil Russland ja der Hauptunterstützer ist von Präsident Assad, sodass dann Russland gesagt hat, okay, diese Arbeit des JIM, das erlauben wir nicht mehr und das Mandat für den JIM ist ausgelaufen und wurde nicht verlängert, weil Russland das mit einem Veto verhindert hat im Weltsicherheitsrat. Das war November 2017. Seitdem hatte die OPCW wieder das gleiche Problem. Sie dürfen nicht sagen, wer es war. Daraufhin hat sie gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir machen jetzt ein neues Team. Und das ist genau das, was heute den ersten Bericht vorgelegt hat. Also das Investigation und Identification Team, Untersuchungs- und Identifizierungsteam. Und die jetzt eben sagen, okay, hier haben wir Sarin und Chlorin im Einsatz in diesem Ort Latamne 2017. Das haben wir jetzt mal geklärt. Und das ist unsere neue Aufgabe, eben auch wieder zu benennen, wer das eigentlich war.
Okay, jetzt kennt man die Täter wieder. Man hat jetzt diesen Bericht. Was kann daraus folgen? Also kann Assad dafür irgendwie verantwortlich gemacht werden?
Nein, so direkt leider nicht. Und das hat ja auch der Generaldirektor der OPCW heute, Fernando Arias, schon ganz klar gesagt. Wir sind ja keine juristische Institution. Das ist eine Ansammlung von Beweisen, von Wissenschaftlern, von Chemiewaffenexperten. Aber ob das vor Gericht Bestand hat, das weiß man natürlich nicht. Und dafür wären jetzt andere verantwortlich, zum Beispiel die Vereinten Nationen. Aber da scheitert ja natürlich alles immer daran, dass die ganzen Verbrechen, die in Syrien begangen werden, von wem auch immer, nicht zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verhandelt werden können, weil auch das Russland verhindert im Weltsicherheitsrat, sodass eben das Regime nach wie vor straffrei bleibt. Aber ich fand ganz interessant, was der Koordinator dieses Teams, der OPCW, da heute gesagt hat. Er hat ganz klar gesagt, also Angriffe mit Sarin mit solcher Auswirkung werden natürlich auch nur von höherer Instanz in Syrien befehligt. Und wenn man natürlich, sagen wir mal, Befehle delegieren kann, die Verantwortung kann man eigentlich nicht delegieren.
Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW, sitzt in Den Haag und sie hat heute einen Bericht veröffentlicht. Die syrische Luftwaffe hat bei einem Angriff auf die Stadt Al-Latamina im März 2017 Giftgas verwendet. Sie haben hinreichend Beweise dafür gefunden. Die Einzelheiten dazu hatte für uns Syrien-Expertin Christine Hellberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stay at home für alle. Nicht schön, aber verständlich in dieser Zeit. Osterurlaub fällt ja jetzt flach. Was ist aber mit dem Sommer? Eine offizielle Reisewarnung für touristische Reisen ist vom Auswärtigen Amt bislang nur bis Ende April ausgesprochen worden. Also das ist noch in der Schwebe. Derzeit ist das aber alles noch unklar, ab wann es wieder losgehen kann und wie dann ja eigentlich so ein Urlaub bei uns aussieht. Also klar ist zumindest jetzt, Urlaub zu Hause an Ostern, der steht mal fest. Aber wie geht das richtig? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat da ein paar Tipps für uns.
Reisen ohne das Haus zu verlassen? Tja, dafür braucht man schon eine Menge Fantasie. Und deswegen mal kurz eine Warnung vorweg. Auch dieser Beitrag verlangt euch eine Menge davon ab.
Welcome to the future of education.
Das war Nati, so nennt er sich jedenfalls auf YouTube. Und er nimmt uns jetzt mit nach Ägypten. Runter in die 3000 Jahre alte Grabkammer von Königin Nefertari.
Impressive, I know.
Und was ihr euch jetzt vorstellen müsst, ist Folgendes. Es ist ziemlich dunkel hier unten. In den Ecken stehen ein paar Öllampen und beleuchten die Wände. Und darauf seht ihr Abbildungen von stehenden Göttern und sitzenden Königinnen, tausende von Hieroglyphen, Käfer, Falken, Schlangen und so weiter. Und an der Decke unzählige Sterne auf einem dunkelblauen Grund. Und das alles in gestochen scharfen Bildern.
Everything looks so real.
Nati kann das alles sehen, weil er auf dem Kopf eine VR-Brille trägt. Und in den Händen hält er zwei Controller.
So is there more we can scan?
Und während er durch die Grabkammer läuft, erscheinen immer wieder kleine Markierungen an den Wandgemälden.
Ah, yes.
Und das heißt, dass er sie anklicken kann und dann erklärt ihm eine virtuelle Reiseführerin, was er da gerade sieht.
Scanning can be fairly tricky, so be careful.
This is an image of Nefertari being led.
What is happening?
She is a goddess of divine motherhood.
She can
be represented
through murals.
Here she is shown wearing a horned headdress and a powerful cobra.
Ja, auch der Besuch mit einer VR-Brille hat anscheinend seine Tücken. Manchmal kann sich die Reiseführerin nämlich nicht entscheiden, ob sie das linke oder das rechte Gemälde erklärt und macht dann einfach beide zugleich.
Aber mit VR-Brillen bin ich jetzt persönlich nicht so der Riesenfan, weil natürlich sieht man dann was und hört wahrscheinlich auch was. Aber was ich natürlich erlebe, wenn ich reise, wenn ich zum Beispiel in Griechenland bin, ich habe die Sonne auf der Haut, ich spüre den Wind, ich tauche ins Meer ein, wenn ich daran schwimme und ich bekomme Essen, was ich dann schmecke und rieche. Ich spreche mit Einheimischen, also das kann das dann nicht einfach ersetzen.
Sagt Anja Beckmann. Sie arbeitet Vollzeit als Reisebloggerin und für diesen Sommer stand eigentlich Inselhopping auf den Kykladen auf dem Programm und ein Roadtrip mit Freund und Hund durch Dänemark und Schweden. Jetzt aber wird das Reiseziel wohl deutlich kleiner.
Der Balkon ist für mich im Moment super wichtig. Also wir haben ja im Moment auch sehr schönes Wetter und ich gestalte den so, dass er mich an Mexiko erinnert von den Farben her. Das heißt mit viel Türkis und Rot und Pink, also ganz leuchtende, bunte Farben, sodass ich dann so ein Stück Urlaub mir auf dem Balkon hole und auch durch die bunten Farben gute Laune bekomme.
Das heißt, so ein bisschen Urlaubsfeeling kann auch im Sommer 2020 aufkommen. Vor allem für diejenigen, die gerne auch ein bisschen was machen. Kochen zum Beispiel. Wenn ich einen großartigen Urlaub in, sagen wir mal, in Thailand hatte und mir dann ein paar coole Rezepte mit Kokos, Ingwer und jeder Menge Koriander drauf schaffe, dann springen dabei schon ein paar schöne Abende raus. Aber auch für Filmfans gibt es Möglichkeiten.
Herr der Ringe wollte ich mir nochmal anschauen, weil ich zweimal auch in Neuseeland war und ein Riesenfan des Landes bin. Und was ich mir jetzt gerade nochmal angeguckt habe, ist Buena Vista Social Club, ist ja schon ein bisschen älter, spielt in Kuba und hat halt super schöne Musik und dann bekomme ich direkt gute Laune.
Das heißt, es geht in diesem Sommer um Fantasie. Es geht darum, die Erinnerung anzuregen und sich schöne Erlebnisse aus vergangenen Urlauben wieder ins Gedächtnis zu holen und zu genießen.
Ansonsten habe ich mir jetzt für die Zeit vorgenommen, dass ich einen Online-Sprachkurs machen werde, weil ich mit Spanisch mehrfach angefangen habe. Und was ich auch machen möchte, ist einen Fotokurs, einen Online-Fotokurs machen und ein Fotobuch gestalten. Das habe ich zum letzten Mal vor ein paar Jahren gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass ich durch diese Erinnerungen dann wieder an den Ort zurückkomme.
Und wer bei all dem Lernen und dem Kochen und dem Balkondekorieren eine Sache vermisst, nämlich das Füße hochlegen und entspannen, ja, dem sei einfach ein Online-Meditationskurs empfohlen. So richtig Sonne, Strand und ferne Länder gibt's nämlich frühestens wieder im Urlaub 2021.
Martin Grinner für Deutschlandfunk Nova. Gleich noch mehr Urlaubstipps für zu Hause.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Keine Sendung ohne einen anständigen Stay-at-Home-Tipp diese Woche. Macht's wie Hugh Jackman oder Toni Kroos, die haben heute Tennisstar Roger Federer ihre Fitnessvideos geschickt. Roger hat das dann fachgerecht kommentiert. Mein Name ist Thilo Jahn. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.